Der ist für mich gestorben. Also mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also was der sich erlaubt hat, der soll sich hier gar nicht mehr blicken lassen. Hör mal unter uns. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Ey, der hat's bei mir verschissen. Der muss sich aber ganz schön anstrengen, dass das wieder wird. Kennst du solche Sätze? Hast du schon mal solche Sätze gesprochen? Ich lade dich ein, dass wir uns heute in unserem Gottesdienst im Thema Alltagsfragen mit dem Thema Konflikte beschäftigen. Konflikte. Ich gebe zu, eine Predigt ist eigentlich viel zu kurz dafür. Das ist ein großes Thema, herausforderndes Thema, aber ich lade dich ein, dass wir uns heute ein bisschen Gedanken drüber machen. Gemeinsam mit Nehemia, mit diesem Text aus Nehemia 5. Bevor wir starten, möchte ich beten und ich komme auch mal hinter meiner Mauer vor. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du da bist, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir dir jetzt begegnen können, dir schon begegnet sind in den Liedern, in den Gebeten. Ich danke dir, dass du da bist. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest für dein gutes Wort. Danke, dass du zu uns reden möchtest und dass du etwas für uns heute Morgen bereit hast. Amen. Ich weiß nicht, ich habe dich ja gerade gefragt, ob du solche Sätze kennst. Hast du sie schon mal gesprochen? Ich glaube, wenn wir über Konflikte nachdenken, dann ist es oft so, dass wir uns einmauern. Dass wir in Konflikten stecken und dass wir so Mauern um uns herum hochziehen. Ich glaube, wenn wir uns so einmauern, dann sind wir schon manchmal in Extremfällen von Konflikten. Dann ist es schon ziemlich weit. Dann verschwinden wir hinter Mauern. Dann mauern wir uns zu. Dann sagen wir vielleicht solche Sätze oder andere. Was ich beobachte ist, dass leider genau das so oft passiert. Dass wir uns einmauern. Dass Mauern hochgezogen werden, Konflikte immer schwieriger werden, immer verfahrener werden, die Spirale sich immer tiefer zieht. Wir wollen heute über Konflikte nachdenken, das habe ich gerade schon gesagt. Und wahrscheinlich ist dir eine Sache schon längst aufgefallen, die kennst du wahrscheinlich schon lange. Das ist nichts Neues, wenn ich dir das sage. Und zwar, die Frage ist nicht, ob du Konflikte erlebst, sondern die große Frage ist, ob wir wissen, wie wir damit umgehen. Das ist die entscheidende Frage. Dass wir Konflikte erleben, das ist uns allen klar, das erleben wir oft, regelmäßig, in unterschiedlichen Situationen. Aber die Frage ist, hey, wie gehen wir damit gut um? Und genau dieser Frage möchte ich heute mit uns nachgehen. Diese Frage möchte ich heute mit uns bedenken, eben mit Nehemia zusammen. Aber bevor wir in diesen Text von Nehemia einsteigen, möchte ich kurz noch dir zwei Gedanken weitergeben, die mich beschäftigen, wenn ich über Konflikte nachdenke. Wenn ich Konflikte selbst erlebe. Und die eine Sache ist, und Jo hat es in der Moderation schon ein bisschen angesprochen, dass ich feststelle, wow, es gibt ganz viele unterschiedliche Typen, wie Menschen mit Konflikten umgehen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Typen. Und man kann interessanterweise das irgendwie schön mit Tieren deutlich machen. Ich möchte dir mal 5 Konflikttypen zeigen. Der erste Konflikttyp, du siehst ihn eingeblendet, das ist die Schildkröte. Ja, die Schildkröte, so nach dem Motto, ich ziehe mich zurück. Ein Konflikt kommt und ich ziehe meinen Kopf und meine Arme ein und alles ist gut. So Schildkrötentypen, die neigen dazu, sich zurückzuziehen. Das machen sie vielleicht räumlich, indem sie, wenn ein Konflikt entsteht, einfach den Raum verlassen, irgendwie abhauen. Und das machen sie aber auch innerlich, gefühlsmäßig. Sie lassen Dinge abblitzen, sie ziehen sich quasi innerlich zurück. Der erste Typ, zweite Typ ist, ich habe es gefunden, man nennt ihn den Stinktier. So nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Du wirst angegriffen und du schießt direkt zurück, wie so ein Stinktier. Und Stinktiere sind meistens wortgewandt, wortkräftig. Und in der Regel tun sie alles dafür, dass der andere, sein Gegenüber, dann wirklich dumm dasteht und schlussendlich doch verliert und davon läuft, abhaut. Zweite Konflikttyp. Dritte, das Chamäleon. Bloß nicht auffallen. Chamäleons tun sich ja quasi ihrer Umgebung anpassen, die Farbe wechseln, sodass sie nicht auffallen in der Natur. Und so ist es auch bei diesem Konflikttyp. Konflikte vermeiden, Auseinandersetzungen vermeiden, indem man ja nicht auffällt, jeder Meinung zustimmen, die geäußert wird, eben ja nicht auffallen mit einer anderen Meinung. Chamäleon. Viertes Typ, die Eule. Bloß keine Gefühle. Eulen sind ein bisschen ähnlich wie Schildkröten. Sie versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Chamäleons auch. Aber Eulen haben dafür eine ganz besondere Taktik, nämlich keine Gefühle zulassen. Eulen argumentieren sehr intellektuell, so nach dem Motto Fakten, Fakten, Fakten. Gefühle vermeiden um jeden Preis. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Gorilla-Typen. Siegen um jeden Preis, gewinnen um jeden Preis, das ist die Devise von Gorilla-Typ. Er bevorzugt Waffen wie Manipulation, Einschüchterung. Ein Gorilla-Typ neigt dazu, auch laut zu werden, neigt dazu, vor allem das zu sagen, was bei anderen falsch läuft und was bei ihm alles gut läuft. Der Gorilla-Typ. Weiß nicht, ob du dich wiedergefunden hast in einem dieser Tiere. Vielleicht fällt dir auch ein anderes Tier ein, mit dem du deinen Partner oder dich selbst beschreiben würdest oder irgendjemand deinen Arbeitskollegen beschreiben würdest. Und teilweise ist natürlich diese Aufteilung, diese Zuteilung natürlich zugespitzt. Natürlich. Und es gibt vielleicht auch Mischungen und vieles kann man auch gar nicht so richtig einordnen. Aber eine Sache wird hier deutlich. Wir alle haben Reflexe, wie wir auf Konflikte reagieren. Wir alle haben Reflexe, wie wir auf Konflikte reagieren. Ich möchte noch ein zweites Schlagwort nennen, als ich darüber nachgedacht habe, was mir aufgefallen ist zum Thema Konflikte. Das ist nämlich das Wort Konfliktunfähigkeit. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Manchmal spricht man auch von der Generation Konfliktunfähigkeit. Was bedeutet das eigentlich? Konfliktunfähigkeit hat ganz viele Gründe, ganz viele unterschiedliche Gründe. Es hat ein bisschen was damit zu tun mit den Konflikttypen, ja, aber es hat auch andere Gründe. Man überlegt, es gibt zum Beispiel den Grund, dass uns manchmal der Mut und einfach die Fähigkeit fehlt, Konflikte anzugehen. Und weil uns der Mut und die Fähigkeit fehlt, Konflikte anzugehen, werden wir konfliktunfähig, wie das Wort schon sagt. Und wenn dir der Mut fehlt, dann ignorierst du vielleicht einen Konflikt, weil dir eben der Mut fehlt, weil du Angst davor hast. Vielleicht merkst du auch, dass dir die Fähigkeit fehlt. Vielleicht merkst du, dass du in einer Abhängigkeit stehst und dann Konflikt entsteht. Beispielsweise zu deinem Chef. Da hast du eine gewisse Abhängigkeit und da fehlt dir vielleicht die Fähigkeit, das richtig anzugehen. Das sind Gründe, warum wir konfliktunfähig sind. Andere Gründe liegen darin, dass wir nicht wissen, wie es funktionieren soll. Nicht gelernt haben, wie man richtig mit Konflikten umgeht. Und dann neigen wir dazu, vielleicht zu passiv zu sein, uns zurückzuziehen oder zu aggressiv zu sein, zu sehr rauszugehen. Das macht uns schlussendlich konfliktunfähig. Dinge sind aber auch in unserer Persönlichkeit verankert. Vielleicht hast du mit dem Gefühl von Minderwertigkeit zu kämpfen. Auch das schlägt sich in deinen Konflikten nieder. Auch das schlägt sich darin aus. Vielleicht bist du aber auch eher manipulativ unterwegs. Auch das schlägt sich in Konflikten nieder. Und das alles führt dazu, dass wir teilweise Tendenzen haben, mal mehr, mal weniger konfliktunfähig zu sein. Und dann gibt es ja noch die Momente, da bist du in unterschiedlichen Konflikten unterwegs. Da geht es um Lappalien, da geht es um wirklich tiefe Dinge, um Werte, die du verteidigen möchtest. Da geht es um Veränderung. Da können auch Konflikte entstehen. Es gibt eine ganz unterschiedliche Arten von Konflikten. Auch das spielt damit rein, wenn wir uns heute Morgen über Konflikte Gedanken machen. Und ich möchte dich einladen, jetzt im ersten Moment persönlich mal zu überlegen, in diesen drei Bereichen. Konfliktarten, wenn du gerade in dein Leben, in deinen Alltag schaust, wo erlebst du vielleicht gerade einen Konflikt und was ist das für eine Art von Konflikt? Ist es eine Lappalie? Geht es tiefer? Sind es Werte, die du ringst? Sind es Positionskämpfe, Positionskonflikte? Ich möchte dich fragen, welcher Konflikttyp bist du? Konntest du dich in einem dieser Typen wiederfinden? Mit welchen Reflexen reagierst du auf Konflikte? Kennst du da deinen typischen Reflex? Hast du schon mal beobachtet? Oder hast du vielleicht bei jemand anders schon mal beobachtet, wie er typisch auf Konflikte reagiert? Und die dritte Frage, Konfliktunfähigkeit. Wo entdeckst du das vielleicht in einem Punkt in deinem Leben, wo du merkst, ja, da stolper ich über Unfähigkeit, gerade wenn es um Konflikte geht. Da ist vielleicht eine Prägung aus meiner Kindheit, da ist vielleicht die Konstellation, die es schwierig macht, Konflikte zu führen, mit Konflikten gut umzugehen. Ich lade dich einen Moment lang, darüber mal nachzudenken. Vielleicht konntest du dich gerade in ein paar Punkten wiederfinden, dich positionieren. Vielleicht ist das für dich ganz schön frustrierend, wenn du ehrlich zu dir bist. Vielleicht ganz schön ermutigend. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann begegnet uns etwas, wie ich finde, etwas total Entlastendes. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann entdecken wir, die Bibel ist ein Buch voller Konflikte. Die Bibel ist ein Buch voller Konflikte. Gleich am Anfang der Bibel, nach dem Sündenfall, geht's los. Kain ermordet seinen Bruder Abel. Der erste Geschwisterkonflikt in der Menschheitsgeschichte endet gewalttätig. Damit geht's los. Es geht weiter. Konflikte überall. Noah steht im Konflikt mit den Menschen um ihn herum. Abraham gegen den Pharao. Lot gegen Abraham. Hagar gegen Sarah. Sarah gegen Hagar. Jakob gegen seinen Bruder Esau. Die Brüder Jakob gegen Josef. Mose gegen den Pharao. Das Volk gegen Mose. Es geht weiter. König Saul gegen König David. Im Neuen Testament. Jesus gegen die Pharisäer. Paulus, Konflikt mit Petrus. Überall Konflikte. Die Bibel, ein Buch voller Konflikte. Und hier finden wir eben auch diese Geschichte von Nehemia. Nehemia, die Geschichte, die wir gerade schon von Jo gehört haben, diese in der Textlesung. Nehemia, dieses Buch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und das ist eben auch das Schöne, die Bibel ist nicht nur ein Buch voller Konflikte und lässt uns damit stehen, sondern die Bibel zeigt uns auch auf, wie Gott sagt, wie wir gut mit Konflikten umgehen können. Gibt uns Prinzipien weiter, wie wir gut mit Konflikten umgehen können. Und hier im Buch Nehemia erleben wir eben auch einen Konflikt. Und dir ist es aufgefallen, vielleicht schon ein Konflikt, in dem Nehemia auch ein Stück weit ein Beteiligter ist, aber ein Konflikt, der viel weiter geht, der mit vielen Menschen zu tun hat dort im Volk, dort in Jerusalem. Und hier, in diesem Konflikt, da geht es um eine ganz spezielle Sache. Es geht ja in Konflikten immer um spezielle Sachen und so ist das hier auch. Es geht um eine Ungerechtigkeit, um eine Ungleichheit im Volk. Es geht um die Frage, was ist eigentlich sozial gerecht? Es geht in diesem Text um Gerechtigkeit. soziale Gerechtigkeit. Und dadurch, dass es hier eine Ungerechtigkeit gibt und eben nicht Gerechtigkeit stattfindet, entsteht hier in unserem Text ein Konflikt. Und wie gesagt, der Konflikt ist sehr speziell. Aber das Spannende und das Interessante finde ich in diesem Nehemia-Text Folgendes. Wir können aus diesem Text Prinzipien rauslesen, entdecken, wie Nehemia hier handelt, die dann auch für uns wertvoll werden. Die für uns wertvoll werden im Umgang mit unseren Konflikten. Wir können hier wichtige Prinzipien entdecken für den Umgang mit unseren Konflikten, Konflikten, in denen wir unterwegs sind. Und ich möchte dich einladen, dass wir uns heute in den nächsten Minuten 3 dieser Prinzipien anschauen, die wir hier aus diesem Text entdecken können. Und ich möchte einsteigen mit der ersten Sache, die wir bei Nehemia entdecken können. Konflikte erkennen und Konflikte verstehen. Die Geschichte hinter dem Konflikt. Jetzt ist es so, in diesem 5. Kapitel im Buch Nehemia kannst du Folgendes entdecken, wenn du die anderen Kapitel auch liest. Du denkst, oh wow, ey, dieser Mann, ey, wann kriegt er endlich mal Ruhe? Er hat so zu kämpfen damit. Diesen Weg hin, die Stadtmauer anzufangen zu bauen, die ganzen Konflikte, die es da auch schon gibt. Er hat so schwer, Nehemia. Und du hast das Gefühl am Ende von Kapitel 4, wow, jetzt wird's. Und dann kommt in Kapitel 5 auf einmal dieser Konflikt an die Oberfläche. Wir sehen, Konflikte sind immer irgendwie unpassend und zur Unzeit. Ja? Konflikte willst du ja irgendwie selten bestellen und sagst, ach ja, jetzt der kommt aber genau richtig. Ja, da habe ich jetzt Zeit für. Meistens ist es natürlich nicht so, du denkst, oh Mann, warum muss ich mich jetzt damit noch umschlagen? Warum gibt es jetzt diesen Konflikt zwischen mir und dieser Person? Und so geht es neben mir auch. Und wenn wir noch genauer hinschauen, dann sehen wir, dass dieser Konflikt eigentlich eine tiefere Geschichte hat. Konflikte haben fast immer eine Geschichte hinter der Geschichte. Und so ist das auch bei Nehemia. Wenn wir genauer hinschauen, dann gibt es schon die ganze Zeit im Volk so 2 große Gruppen. Die eine Gruppe bestand vorwiegend aus Rückkehrern aus dem Exil, wozu auch Nehemia gehörte. Und diese Gruppe, sie war beteiligt am Mauerbau. Sie haben sich eingesetzt und dafür gesorgt, dass diese Mauer wieder aufgebaut wird. Und gleichzeitig gibt es auch eine Gruppe im Volk, die aus verschiedenen Gründen sich diesem Mauerbau entzogen haben, dem Mauerbau kritisch gegenüber waren. Und so ging mitten durch das Volk ein Riss. Und dieser Riss, der wird nicht nur deutlich hier in diesem Thema Nehemia 5, sondern der Riss, hey, der war schon vorher da. Es gab schon vorher Probleme. Das ist eigentlich die Geschichte hinter dem Konflikt. Es geht eigentlich viel tiefer. Der Konflikt steckt eigentlich schon tiefer drin. Und das ist eben eine Sache, wo er an die Oberfläche kommt, wo er aufploppt, hier in Nehemia 5. Was wir bei Nehemia lernen, er erkennt das, er sieht das, er hört es, er ignoriert es nicht, sondern er merkt, ja, hier muss was getan werden. Erkennen und verstehen, das ist der erste Schritt, den Nehemia hier tut. Ich glaube, es ist ein wichtiger, aber auch gleichzeitig ein ganz herausfordernder Schritt. Vor allem, wenn wir in Konflikten feststecken. Wenn wir nicht nur irgendwie am Rand stehen, sondern wenn wir mittendrin stecken. Aber es ist wichtig, Konflikten das große Umfeld zu sehen. Gründlich nach dem Warum zu fragen. Gerade, wenn wir mittendrin stecken. Denken wir nochmal zurück an die Konflikttypen von eben. Ja? Dann ist es ja oft eben so schwierig, weil wir schnell mit unseren Reflexen in Konflikten reagieren. Wir haben einen Reflex und schwupps sind wir mittendrin oder ganz weit weg, weil wir uns zurückgezogen haben. Aber in beiden Momenten fehlt uns diese eine Sache, dass wir versuchen zu verstehen, worum geht es eigentlich. Wir können es nicht mehr verstehen, weil wir schon mittendrin sind, oder wir können es nicht verstehen, weil wir damit gar nichts zu tun wollen, weil wir ganz weit weg sind und es gar nicht richtig sehen können. Und manchmal, da brauchst du erstmal diesen Schritt zurück. Nicht der Schritt zurück wie die Schildkröte weg und ignorieren, sondern einen Schritt zurück, um deutlicher zu sehen, wahrzunehmen, Um was geht es hier eigentlich? Ich weiß nicht, ob das nur mir aufgefallen ist oder auch euch. Wir Menschen sind schrecklich kompliziert, oder? Ich hoffe, dass es nicht nur mir auf, sondern auch euch auffällt. Was geht nicht alles in uns vor, oder? Was ist da nicht alles in uns drin? Da ist zum Beispiel der Zank zwischen Geschwistern, die Streitereien, und man fragt sich, was ist da los? Wenn du näher hinschaust, dann geht es vielleicht einfach nur um den richtigen Platz in der Familienhierarchie. Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich möchte eine Frage stellen. Wenn du gerade in einem Konflikt drinstehst und gerade einen Konflikt erlebst, kannst du gerade überhaupt noch sagen, um was es wirklich geht? Kannst du es noch sagen? Wird dir die Geschichte hinter der Geschichte eigentlich deutlich? Bewegst du dich irgendwie nur auf der Oberfläche und merkst gar nicht, eigentlich geht es viel tiefer? Konflikte erkennen und verstehen. Das ist der erste Schritt von Nehemia, ein erstes Prinzip, was wir in den ersten Versen entdecken können. Nehemia, der bleibt aber nicht stehen. Nehemia macht den nächsten Schritt. Konflikte anpacken. Die Schritte des Nehemias. Nehemia bleibt nicht stehen beim Erkennen und Verstehen. Das ist vielleicht unser Schritt. Wir sehen Konflikt, erkennen ihn, sagen, ja, aber dann passiert nichts. Nehemia geht noch einen Schritt weiter, einen wichtigen Schritt. Im nächsten Vers in unserem Text können wir entdecken, Nehemia packt den Konflikt an. Er hat Mut, die Dinge anzusprechen. Er hat Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Und dann fällt uns auf, hey, Nehemia ist eigentlich involviert. Auch das erfordert Mut. Nehemia weiß, wenn ich das jetzt anspreche, hey, dann geht es auch um mich. Und wir entdecken dann, dass Nehemia erstmal zornig wird. Und es ist interessant, vielleicht kommt hier Nehemias Konflikttyp so ein bisschen an die Oberfläche. Er wird erstmal zornig, ja? Er wird wütend. Und Zorn zeigt uns ja hier an dieser Stelle, ja, hier stimmt etwas wirklich nicht. Ja, hier ist etwas wirklich schlimm. Aber Nehemia, und das sehen wir auch, wenn wir die Verse weiterlesen, der bleibt nicht bei seinem Zorn stehen. Er bleibt nicht zornig. Er wird nicht übermannt von seinem Zorn, sondern auf den Zorn folgt das Nachdenken. Und nicht der Affekt. Auf den Zorn von Nehemia folgt das Nachdenken, nicht der Affekt. Nehemia gelingt es, in diesem Moment einen Schritt zurückzugehen, es anzupacken und nach einer Lösung zu suchen. An diesem Punkt in dem Text ist mir eine Frage deutlich geworden für mein Leben, eine Anfrage an mein Leben und ich vermute, vielleicht auch eine Frage, die für dein Leben relevant ist. Warum fällt es mir manchmal so schwer, Konflikte anzupacken? Hast du schon mal erlebt in deinem Leben, dass das irgendwie nicht die tollste Sache ist, die man am Tag so vor sich hat, irgendwie einen Konflikt anzugehen? Da gibt es ja schönere Sachen, irgendwie Fernseh schauen oder spazieren gehen oder, keine Ahnung, gut essen, aber Konflikte angehen, boah, schwierig, oder? Drei Gedanken dazu. Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, dass die erste Sache, dass wir große Brocken gerne vor uns herschieben. Die großen Brocken. Und da gibt es ja viele Bereiche, große Brocken. Ein unangenehmes Telefonat, ein herausforderndes, kompliziertes Gespräch. Für die anderen ist auch ein großer Brocken das Nein sagen. Man schiebt das Nein, was man eigentlich sagen sollte, vor sich her. Wir neigen dazu, große Brocken vor uns herzuschieben. Und ich glaube, so ist es auch bei Konflikten. Wir neigen dazu, die großen Brocken, die großen Konflikte oder auch die kleinen Konflikte, die zu großen Brocken werden, vor uns herzuschieben. Zweite Sache. Vielleicht spielt Angst eine Rolle. Angst vor der Auseinandersetzung. Angst vom Beziehungsverlust. Angst davor, vor dem Schmerz. Vielleicht vor dem Gefühl der Überforderung. Wenn du weißt, wenn ich jetzt in diesen Konflikt hineingehe, dann kann das auch schwierig für mich werden. D- Dritter Punkt, der uns vielleicht oft auch in Gemeinden, im christlichen Kontext begegnet. Das sind Ideale wie Einheit, Frieden, Versöhnung, Freundlichkeit. Das sind alles wichtige Werte und wichtige Ideale, aber sie werden in dem Moment zum Problem, wo Konflikte dadurch übertüncht werden. Der Frieden, der Einheit wegen überdecken wir den Konflikt und gehen ihn nicht an. Was kann uns helfen, Konflikte anzupacken? Eine erste Sache ist das Gebet. Jetzt denkst du vielleicht, ja, jetzt kommt der Pastor mit Gebet um die Ecke. Das ist ein bisschen einfach, ein bisschen simpel. Ich glaube nicht. In zwischenmenschlichen Konflikten kann uns das Gebet helfen, beispielsweise um Aggressionen abzubauen, Lösungen zu entwickeln. Wenn der Heilige Geist wirkt, uns Erkenntnis schenkt, uns Sanftmut schenkt, Demut schenkt in gewissen Situationen. Wer für Menschen betet, der geht anders mit diesen Menschen um. Wer vor schwierigen Gesprächen mit Gott über Leute gesprochen hat, der begegnet diesen Menschen ganz anders. Er sieht da nicht mehr nur seinen Feind in dem Gegenüber, sondern noch mehr, nämlich ein Geschöpf Gottes, ein geliebtes Geschöpf Gottes. Gebet ändert deinen Blick auf Menschen. Und wenn du mir nicht glaubst, dann lade ich dich ein, fang die Woche mal an. Fang die Woche mal an, für eine Person zu beten und erlebe, wie sich der Blick auf diese Person ändert. Geteiltes Leid ist halbes Leid, so gibt es ja dieses Sprichwort. Ich glaube, wenn wir beten, wenn wir in Konflikten mit unseren Lasten zu Gott kommen, da passiert genau das. Wer im Gebet mit seinen Konflikten zu Gott kommt, der hat bei Gott schon abgeladen. Zweiter Punkt ist, dass man vielleicht auch jemanden dazu holt. Menschen dazu holt, die einen helfen, die neutral sind. Im Matthäus-Evangelium macht das Jesus deutlich, wie man mit Konflikten in christlicher Gemeinschaft umgehen kann. Und der zweite Schritt ist, wenn es nicht persönlich klappt, dann hol jemanden dazu. In der Bibel steht dann darüber, im Matthäus-Evangelium, die Ältesten der Gemeinde. Da geht es nicht darum, es in die Öffentlichkeit zu holen, vor die Gemeinde zu bringen, sondern Leute zu holen, die Moderatoren werden können, die vermitteln können, die helfen können. Auch das kann eine Hilfe sein, um Konflikten umzugehen, Konflikte anzupacken. Nehemia packt an. Er spricht es an, das Problem hier unserer Geschichte. Nehemia packt Konflikte an. Ich möchte dich fragen, was sagt dir diese Karte, die du gerade eingeblendet siehst? Was sagt dir diese Karte? So, ja, okay. Ich gebe zu, es ist nicht so schwer, es ist eine Deutschlandkarte, ja. Aber diese Karte ist eine ganz besondere Karte, eine ganz wichtige Karte für die nächsten Jahre. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE, hat letztes Jahr am 28. September diese Landkarte veröffentlicht. Und diese Landkarte zeigt Gebiete, die aus ihrer Sicht günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lässt. In diesen sogenannten Teilgebieten wird in den nächsten Jahren nach einem Endlagerstandort gesucht. Aufgrund von der langen Halbwertszeit und der Gefährlichkeit vieler radioaktiver Substanzen fordert nämlich die deutsche Gesetzgebung eine sichere Lagerung für 1 Million Jahre. Das liegt daran, dass die Halbwertszeit von Plutonium 239, also die Zeitspanne, wo die Hälfte der Strahlensubstanz zerfallen ist, liegt bei Plutonium 239 bei 24.000 Jahren. Warum sage ich dir das? Das ist jetzt eigentlich irgendwie eine bisschen komische Information hier in der Predigt. Ich möchte dir damit eine Frage stellen. Wie sieht es in deinem persönlichen Endlager aus? In deinem Endlager? Im Endlager deines Herzens? Was lagert da? Welche unangepackten Konflikte liegen da rum? Welche Konflikte hast du da weggeschlossen, weggesperrt? Hauptsache weg. Aber nur weil sie weggesperrt sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nicht aktiv sind. Dass sie nicht gefährlich sind, dass sie dir nicht gut tun. Dass es sie nicht mehr gibt. Und ich glaube, nicht nur Atommüll hat eine lange Halbwertszeit, sondern auch Konflikte, die wir nicht angehen. Auch Konflikte, die wir nicht angehen, haben eine lange Halbwertszeit. Strahlen noch lange. Ich möchte dich fragen, welchen Konflikt solltest du vielleicht mal anpacken? Für welchen Konflikt solltest du vielleicht mal mehr zu beginnen zu beten? Ihn wieder rausholen? Welchen Konflikt, für welchen Menschen solltest du beten? Wo solltest du dir vielleicht beim Konflikt mal Hilfe holen? Dass jemand vielleicht vermittelt, jemand Wege sucht, wieder zueinander zu kommen. Konflikte anpacken, das macht Nehemia. Und ich lade dich ein, auf diesen letzten Schritt von Nehemia zu schauen. Er packt ihn nicht nur an, sondern er findet auch eine Lösung. Konflikte lösen, Schuld erlassen, das entdecken wir am Ende dieses Textes in Nehemia 5. Nehemia packt den Konflikt in unserer Geschichte an. Deutlich wird, er ist nicht nur der Moderator, sondern er steckt damit drin, er hat damit zu tun. Das wird uns deutlich im Vers 10. Und trotzdem, trotz dass er beteiligt ist, hat Nehemia Mut, diesen mutigen Vorschlag zu machen. Diesen herausfordernden Schritt vorzuschlagen. Er schlägt vor, lasst uns die Schuld erlassen. Lasst uns die Schuld erlassen. Und ich werde es auch tun. Vers 10 sagt das. Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen. Doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Schuld erlassen. Das ist ein drittes Prinzip, das uns hier deutlich wird. Nehemia schlägt vor, lasst uns die Schuld erlassen. Und wenn du weiter liest, dann wird das auch genau passieren. Vom Feind freigekauft und wieder verkauft. Das ist das Problem in unserer Geschichte. Ja? Die Menschen kommen zurück aus dem Exil, sind frei aus dem Exil, kommen zurück in ihr Land und merken hier werden wir wieder verkauft. Und ich glaube, das geschieht auch heute unzählige Male. Vielleicht nicht im Sinne wie hier bei Nehemia, dass der Fall ist, aber auch wir sind Freigekaufte. Der Feind, vom Feind entrissen. Befreit von der Herrschaft des Gesetzes, befreit von der Macht der Sünde. Das ist die Hauptbotschaft vom Neuen Testament, dass wir durch Christus befreit sind. Und doch sind wir oft dabei, einander wieder an den Feind zu verkaufen. Wir sind dabei, uns gegenseitig in Unfreiheit zu bringen. Durch Klage, durch Anklage, durch Schuldzuweisung, durch Lasten, die wir einander auferlegen. Nehemia schlägt vor, Schuld zu erlassen. Was interessant ist, der Fokus, der liegt nicht auf dem Gegenüber, sondern der Fokus in diesem Moment liegt auf mir. Nehemia sagt, hey, es geht um uns. Der Fokus liegt auf dem eigenen Verhalten. Darauf habe ich Einfluss. Ich habe nicht Einfluss auf den anderen, was er tut oder was er macht, sondern ich habe Einfluss auf mein Verhalten. Darum geht es neben mir. Paulus schreibt im Epheser 4, Vers 17 einen herausfordernden Vers. Ein herausfordernden Vers, der wahrscheinlich, wenn wir ihn wirklich ernst nehmen, alle unsere Lebensbereiche schon aufgeschüttelt hat oder aufgeschüttelt werden lässt. Paulus schreibt da, das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit aller Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen. Ihr dürft nicht mehr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Das sagt Paulus in der Gemeinde in Ephesus. Christen, die mit Jesus unterwegs sind, denen sagt er das. Und kann es sein, dass wir in vielen Themen unseres Lebens genau das machen. Wir handeln und wir leben so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und kann es sein, dass wir auch mit Konflikten genauso umgehen, dass wir mit Konflikten so umgehen, als würden wir Gott nicht kennen? Was macht diese Aufforderung von Paulus im Blick auf deinen Konflikt? Rückgabe und Aufgabe. Rückgabe und Aufgabe von Forderungen. Hierin findet sich das angemessene Verhalten vom Volk. So macht es Nehemia deutlich. Schuld erlassen. Und das können wir auch auf unsere Lebensbereiche übertragen. Immer geht es darum, Schuld zu erlassen, Forderungen abzugeben, Erwartungen zurückzuschrauben, hey, Mauern abzubauen. An dieser Stelle müssen wir klipp und klar sagen, gerade wir als Gemeinden, wir als Christen, als Kirchen, es gibt Bereiche, da muss Schuld nachgegangen werden. Und da ist es in den letzten Jahren viel zu wenig nachgegangen worden. Da geht es nicht um Schuld erlassen, sondern da geht es tatsächlich um den Schuldigen auch zu verurteilen, Schuldige zu finden. Das dürfen wir nicht verwechseln. Aber es gibt Bereiche, da ist es genau das dran, Schuld erlassen. Ich habe recht, der andere hat Unrecht. Aber was bringt es mir, das bis zuletzt auszudiskutieren? Was habe ich gewonnen, wenn alle sagen, hey, du hast recht? Jemand hat mir Unrecht getan. Ich verzichte auf Wiedergutmachung. Was habe ich schon gewonnen, wenn es dem anderen dann richtig schlecht geht und mir gut? Schuld erlassen befreit. Schuld erlassen befreit. Und was wir manchmal gar nicht richtig sehen, es befreit nicht nur mein Gegenüber, sondern es befreit vor allem mich. Wir sollen anfangen, den ersten Schritt zu tun. Selbst wenn wir vielleicht im Recht sind, sollten wir anfangen, erste Schritte zu tun, um Versöhnung zu erreichen. Das Prinzip des ersten Schrittes ist der Schlüssel für Versöhnung. Genauso hat Gott auch bei uns gehandelt in unserem Leben, als er in Jesus Christus den ersten Schritt auf uns zugegangen ist. Obwohl er dazu eigentlich keine Veranlassung hatte. Gott war doch im Recht. Gott war doch im Recht. Und trotzdem bot er uns Versöhnung an. Er hat den ersten Schritt gemacht. Ja, noch mehr noch, er hat eigentlich alle Schritte auf uns zugetan. Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit die Konfliktfelder, in denen wir Menschen unterwegs sind, aufhören. Jesus hat den Tod am Kreuz auf sich genommen, weil er die Quelle für jede Konfliktlösung wird. Jesus hat dort am Kreuz den Grundkonflikt gelöst. Und damit hat er Grundlage dafür gelegt, dass Heilung von Konflikten möglich sein kann. Dass Menschen wieder zueinander finden. Dass Versöhnung stattfindet. Aber nicht aus eigener Kraft heraus, sondern aus der Kraft Christi. Weil wir Menschen mit Gott versöhnt sind, können wir auch untereinander als Versöhnte leben. Weil wir Menschen mit Gott versöhnt sind durch Jesus, können wir auch untereinander als Versöhnte leben. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Ich möchte dich einladen, diese guten Prinzipien, die wir aus dem Leben von Nehemia entdecken können, in dein Leben mitzunehmen. Dass du beginnst, Konflikte zu verstehen, die Geschichte hinter der Geschichte zu entdecken. Dass du den Mut hast, Konflikte anzupacken. Und dass es, wenn es nötig ist, auch den ersten Schritt tust. Ich möchte dir am Anfang meiner Predigt ein paar Fragen mitgeben, die ich dir jetzt vorlesen möchte, die dich in einer Zeit, wo wir Musik hören, auch ein bisschen nochmal gedanklich mitnehmen sollen, dieses Thema. Wenn du in dein Leben schaust, wo erlebst du vielleicht gerade Konflikte? Stehst du gerade in Konflikt? Weißt du überhaupt noch, um was es geht? Wie steht es um dein Endlager? Welche alten Konflikte hast du da vielleicht weggesperrt? Wo ist vielleicht an der Zeit, den ersten Schritt zu tun? Wenn du zurückblickst in dein Leben, wo hast du vielleicht schon mal nach Konflikten Vergebung erlebt? Was hast du in oder nach Konflikten mit Vergebung erlebt? Und was bedeutet es für dich, wenn du hörst, dass Jesus den ersten Schritt und alle anderen Schritte auch schon auf dich zugemacht hat? Ich möchte zum Abschluss der Predigt beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, dass du alles für uns getan hast. Und dass das für so viele Lebensbereiche gilt und auch für die, wo wir unversöhnt mit Menschen leben, wo wir in Konflikten unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, dass du uns Mut schenkst, den ersten Schritt zu tun, dass du uns einen Blick schenkst, was eigentlich los ist, dass du uns Mut schenkst, Konflikte anzugehen. Leg uns Menschen aufs Herz, für die wir vielleicht beten sollten. Schenk uns Menschen an die Seite, die uns helfen, Konflikte anzugehen. Danke, dass wir dich haben. Danke, dass du dich versöhnt hast mit uns.